Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir heute. Ich freue mich wieder hier bei euch zu sein und ich freue mich auch predigen zu dürfen. Ja, letztes Jahr habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und ja, die liegt jetzt irgendwo in der Schublade und da habe ich mir gedacht, machst du doch mal was Sinnvolles aus dieser Bachelorarbeit und schreibst eine Predigt. Gut, und heute ist es soweit und da meine Predigt die Bedeutung des Königreichs der Himmel hatte, dachte ich mir, Himmelfahrt, Predigen, der Carsten hatte ich eingeteilt, passt. Perfekt. Hoffe ich. Das habt ihr zu beurteilen. Ja, heute geht es um das Königreich der Himmel. Woran denkst du, woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Königreich hört? Vielleicht, wir sehen es hier an das Haus Targaryen oder das Haus Lannister aus der Serie Game of Thrones. Riesige Quadratkilometer Land, pompöse Burgen oder Schlösser. Machtkämpfe am Königshof, Intrigen und Kriege. Nicht ohne Grund begeistern uns ja bis heute Geschichten von Königen, von Königen und von ihren großen Reichen. Aber auch abseits fiktiver Geschichten geraten die großen Reiche nicht in Vergessenheit. Da wäre das Kaiserreich, das große römische Reich. Es erstreckte sich über drei Kontinente, von Britannien bis Ägypten. Die Römerbrücke in Trier ist bis heute ein Zeitzeuge dieses großen Reichs und natürlich Rom, die Hauptstadt und Zentrum der damaligen Macht. Prunkbauten wie das Kolosseum stehen bis heute dort und lassen einen kleinen Blick in die Vergangenheit dieses Reiches zu. Aber auch ohne den Blick in fiktive Geschichten oder die Vergangenheit lässt sich an Königreiche im Hier und Jetzt denken. Wir denken zum Beispiel an die Queen und ihre berühmte Familie, die ja immer noch Massen beschäftigen bis heute. So berichteten 8000 Journalisten von der Hochzeit zwischen William und Kate im April 2011. Tausende Zuschauer vor Ort, Millionen vor dem Bildschirm verfolgten diese königliche Zeremonie. Der ganze Adel versammelte sich damals, um medienwirksam zu zeigen, was er hat. Die Herren tragen Uniform oder Anzug, die Frauen pompöse Kleider und luxuriösen, teuren Schmuck. Das sind Königreiche. Aber schreibt Matthäus in seinem Evangelium von so einem Königreich? In Matthäus 4, Vers 17 steht, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Wir befinden uns hier im vierten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Das Kapitel lässt sich gut in vier Stücke einteilen. Und diese vier Stücke oder Teile des vierten Kapitels geben uns einen guten Einblick in die Entstehung des Königreichs. Es beginnt mit der Versuchung Jesu. Jesu wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Er fastet schon 40 Tage lang und wird dann dreimal vom Teufel versucht. Wir wissen ja, er hält allen Versuchungen stand. Trotz großem Hunger und der Aufforderung des Teufels, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden, hält er stand. Die Aufforderung, er möge sich vom Dach des Tempels stürzen, denn die Engel Gottes würden ihn ja auffangen, weist er ab, weil er weiß, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die letzte Versuchung wirkt dann wie ein Alles oder Nichts des Teufels. Es scheint, als gäbe der Teufel nochmal alles, um Jesus zu Fall zu bringen. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Schätze. Das alles will er ihm geben, wenn er doch nur vor ihm niederknie und ihn anbetet. Aber auch hier bleibt Jesus stark und fest verbunden mit seinem Vater. Bei der dritten Versuchung weist er ihn ja nicht nur zurecht, er macht noch etwas anderes. Er sagt ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er befiehlt ihm, geh hinweg, mach dich ab, sagt er ihm, du hast keine Macht über mich. Das ist im Schnelldurchlauf der erste Teil von Kapitel 4 im Matthäus-Evangelium, von dem vierten Kapitel im Matthäus-Evangelium. In diesem Teil beweist sich Jesus, er hält dem Teufel und seinen Versuchungen stand. Mehr als Gott, seinem Vater, muss er das aber den Menschen beweisen, uns beweisen, dass er der Sohn Gottes ist und welche Stärke und welche Macht er hat. Denn Gott weiß um seinen Sohn. Wir können hier nachlesen und erfahren, dass Jesus stärker ist als das Böse, stärker als die Sünde und der Teufel. Denn Jesus ist ohne Sünde auf diese Welt gekommen, hat ohne Sünde auf dieser Welt gelebt und hat diese Welt auch ohne Sünde verlassen. Gott braucht keinen Beweis seines Sohnes. Ich muss da an meine praktische Gesellenprüfung denken im Schreinerhandwerk. Die praktische Gesellenprüfung, die besteht aus einer Prüfung. In der Prüfung bekommt man dann so Holzlatten und Holzplatten hingelegt, Schrauben und Werkzeug. Und man muss dann was bauen. Wir mussten damals einen Briefkasten bauen. Und dafür hat man dann so 3 oder 4 Stunden Zeit in Dillenburg in der Berufsschule. Ich war ziemlich aufgeregt. Schon Tage vorher habe ich die Krise bekommen. Ich dachte wirklich, das schaffe ich nicht. Aber meine Mutter schaffte es, mich zu beruhigen. Ich weiß noch ganz genau, mit welcher Ruhe und Gelassenheit sie auf mich wirkte. Sie sagte mir, du schaffst das. Das wird schon. Und für mich war es die erste große Prüfung und ich hatte Angst. Gleichzeitig spürte ich aber, dass meine Mutter an mich glaubt. Ihr musste ich das nicht mehr beweisen. Sie gab mir das Gefühl, ich weiß, was du kannst, ich weiß, dass du das kannst. Und für meine Mutter war klar, dass ich das schaffe und das fühlte ich auch, dass ich diese Prüfung bestehe, bei ihr schon bestanden hatte irgendwie. Ich musste ihr nichts beweisen, sie kannte mich ja. Aber allen anderen, denen musste ich das noch beweisen, den Prüfern, mir selbst musste ich das vielleicht auch noch beweisen, aber meine Mutter wusste das. Und ich denke, wie Vater und Mutter um ihr Kind wissen, so weiß auch Gott um uns. Und ebenso kennt Gott seinen Sohn Jesus und er kennt seine Situation auf der Erde. Er hat ihn hier hingesandt und Jesus hielt stand. Er verzichtete auf die Reiche, die ihm der Teufel anbot. Er wollte sie nicht, weil er sein eigenes Königreich errichten wollte. Ein Reich, in dem einzig und allein er der König ist. Der zweite Teil im 4. Kapitel beginnt dann damit, dass wir erfahren, dass Jesus Nazareth verlässt und durch Galiläa zieht. Hier beginnt sein Wirken. Er erfährt, dass Johannes gefangen genommen wurde, der Johannes, der sein Königreich bereits angekündigt hatte. In Matthäus 3, Vers 2 heißt es, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Das sagt hier zunächst erst noch Johannes. Und nachdem sich Jesus in der Wüste bewiesen hat, beginnt nun sein öffentliches Auftreten und er predigt. Und jetzt kommen wir zu Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Jesus beginnt sein Reich zu errichten und er beginnt es ganz anders wie die sonstigen mächtigen Personen oder Reiche der Geschichte. Die Römer zum Beispiel errichteten ihr Reich von Rom aus. Ihre Kampfausrüstung, die Schilder und Schwerter waren das Beste, was es zu der Zeit gab. Ihre Kriegstechniken waren die fortschrittlichsten. Sie bauten Wege und Brücken, damit der Nachschub schnell an Ort und Stelle war. In jeder Provinz, die sie einnahmen, errichteten sie einen Schutzwall. Sie ließen Soldaten vor Ort und setzten Statthalter ein. So festigten sie ihre Macht. Das Zurückerobern der Feinde, das war meist ein scheiterndes Unterfangen. Mit Krieg und Gewalt errichteten sie ihr großes Reich. Doch wir wissen heute, auch dieses große Reich ging einmal zu Ende. Jesus steht noch am Anfang seines Wirkens. Sein Reich steht noch am Anfang. Er, Gottes Sohn, möchte sein Königreich errichten. Und dafür braucht er keine Schwerter und keine Schilder. Er braucht Menschen. Damals wie heute. Er möchte aber keine Untertanen, wie für andere Königreiche üblich, die blind nachfolgen. Nein, er braucht Jünger. Er möchte aber auch niemanden zwingen, ihm zu dienen. Nein, er möchte, dass die Menschen erkennen, wer er ist und ihm freiwillig folgen. Er will keinen blinden Gehorsam. Die, die ihm nachfolgen, nennen ihn Lehrer oder Meister. Er möchte ihnen einen Weg zeigen, den Weg der Wahrheit. Ja, die Wahrheit möchte er sie lehren. Sie sollen keine Kriege für ihn führen. Sie sollen auch keine Länder einnehmen oder besetzen. Nein, im Gegenteil, seine Nachfolger sollen Frieden stiften. Die ersten findet er im dritten Teil des vierten Kapitels. Zunächst die Brüder Simon, der Petrus genannt wird, und dessen Bruder Andreas. Kurz darauf Jakobus und Johannes. Mit diesen vier beginnt dann sein Königreich. Dies sind die ersten, von denen wir bei Matthäus lesen, die Jesus nachfolgen. Sie sind von Anfang an dabei. Im vierten und letzten Teil des Kapitels erfahren wir dann, dass Jesus anfängt, Wunder zu vollbringen. Die vier, Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, waren dabei, als Jesus zum ersten Mal einen Kranken heilt. Sie werden es weitererzählt haben, wie jeder, der dieses Wunder sah oder davon gehört hat. Ja, und ja, die letzten zwei Verse des Kapitels, Vers 25 und 26, zeigen bereits, dass viele Menschen von Jesus hörten und ihm folgten. Denn da steht, und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. So startet das Königreich. Und es wächst. Wir lesen ja hier, wie schnell es wächst. Sehr schnell. Schneller als jedes andere Reich. Es wächst so schnell und die Worte des Königs Jesu sind so voller Wahrheit und Liebe, dass andere scheinbar mächtige Reiche Angst bekommen. Wir denken an die jüdischen Schriftgelehrten oder die Pharisäer. Die hatten so eine Angst, dass sie Jesus kreuzigen ließen. Er starb am Kreuz, stand drei Tage danach wieder auf von den Toten und er bewies, wer er ist und was er getan hat. Er bewies, dass alles, was er sagte, wahr ist. Dass er der Friedefürst ist. Dass er der König ist. Und nach seiner Auferstehung, der Horst hat eben gut darauf hingewiesen, zeigte er sich noch an verschiedensten Orten. 40 Tage lang zeigte er sich noch den Jüngern. Aber Jesus hat nicht nur allein den Tod besiegt, er hat auch ein Königreich errichtet hier. Ein Königreich der Himmel, wie Matthäus es nennt. Aber wo lässt sich dieses Reich nun finden? Ein Freund von mir arbeitet auf dem Bau. Er ist Bauleiter im Tiefbau, also er macht Straßenbau. Wir nennen ihn gelegentlich Asphalt-Cowboy oder Teerbär. Der erzählt schon mal von Geschichten von der Arbeit. Zum Beispiel irgendwo sollte mal eine Umgehungsstraße entstehen und dafür wurde dann ein Gebiet ausfindig gemacht und dann rollen die Bagger an. Das war bekanntlicherweise nicht in Frohnhausen. Die bewegen natürlich erstmal massig Erde dann. Und dabei kann es schon mal sein, dass die Baggerschaufel ja in die Erde reingreift und nicht nur Erde herausholt, sondern dass die Schaufel, dass dann noch was blinkt. Und der Baggerfahrer sieht dann, oh, was ist denn da, hält den Bagger an, geht dorthin und findet dann eine Tonscherbe oder einen Tonkrug. Die muss er dann, wenn alles richtig läuft, erstmal seinem Chef geben. Und dann ist erstmal Baustopp. Dann muss diese Scherbe in ein archäologisches Institut eingeschickt werden und überprüft werden. Und in den krassesten Fällen, so oft kommt es nicht vor, aber kann schon mal sein, stellt sich heraus, dass diese Scherbe dann ein Tonkrug ist aus längst vergessenen Zeiten oder ein Stück eines Hauses. Egal. Die Folge: Baustopp, vielleicht Ausgrabung und für das Dorf im schlimmsten Fall keine Ortsumgehung. Dort lassen sich Beweise lange untergegangener Reiche finden, bis heute. Bei Ausgrabungen oder eben, wie eben erwähnt, die Römerbrücke in Trier oder das Kolosseum in Rom. Das Königreich, welches Jesus errichtet hat, lässt sich dort aber nicht finden. Und er, der König Jesus, ist nicht mehr auf der Erde. Wir haben heute Himmelfahrt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus, der Sohn Gottes, wieder zu seinem Vater gegangen ist. Wir lesen nochmal, oder ich möchte nochmal den Lesungstext vorlesen, welchen Horst eben schon vorgelesen hat. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren, na, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Bei uns in den FEGs habe ich oftmals das Gefühl, dass Himmelfahrt gar nicht so eine große Bedeutung hat. Wenn man dann guckt in der orthodoxen Kirche, bei denen ist das heute eine Riesenparty, Intronisierung. Jesus kehrt heim in den Himmel zu seinem Vater, nimmt dort seinen Platz ein. König Jesus. Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat den Tod besiegt und sein Reich errichtet. Dieses Reich hat wie viele Reiche auch materielle Schätze, die möchte ich hier nicht unterschlagen. Und hat auch Reichtümer hervorgebracht. Wie das Kolosseum in Rom ein materieller Zeitzeuge so ist auch Jesu Grabeskirche oder der Garten Gethsemane auch eines. Ja, ich würde sagen, jedes Kirchengebäude ist ein materielles Zeugnis seines Reiches. Auch dieses Gebäude heute hier, in dem wir uns befinden, hier in Albelshausen, ist ein Zeugnis. Jemand geht oder fährt hier vorbei, sieht das Kreuzzeichen draußen oder wirft einen Blick in den Schaukasten, wenn es gut läuft, und jedem fällt auf, oh, hier feiern Christen Gottesdienst. Die glauben an diesen Christus, der vor 2000 Jahren lebte. Und das hier, das ist ein Gebäude, was aufgrund des Königs Jesu hier steht. Es gehört zu seinem Königreich. Aber wie das mit Gebäuden oder überhaupt mit materiellen Dingen ist, die sind vergänglich. Ein Erdbeben, ein Sturm oder ein Krieg und was mühselig aufgebaut wurde, ist da von dem einen auf den anderen Moment weg. Das Königreich, welches Jesus errichtete, besteht nicht einzig aus materiellen Reichtümern. Nein, sein Reich besteht aus etwas, das bleibt, das sich anpasst, aus etwas, was jeden Verfall, jeder Zerstörung standhält. Es besteht aus etwas, was durch die Zeit hindurchgeht. Jesus hat sein Reich errichtet auf seinem Wort und er selbst ist dieses Wort. Er predigte und sprach davon. Er gab die Wahrheit weiter an seine Jünger und alle, die ihm zuhörten oder von ihm hörten. Man kann sagen, Jesus ist dieses Reich. Sein Kommen auf diese Welt und seine Taten und vor allem seine Tat am Kreuz erschaffen dieses Königreich. Den Ausdruck Basileia tu Uranon, Königreich der Himmel, der findet sich in der Bibel nur im Matthäusevangelium. Matthäus ist der Einzige, der ihn verwendet. An 26 Stellen benutzt er ihn. Das macht er, weil sein Evangelium stark die jüdische Community damals ansprechen will. Matthäus ist es ein Anliegen, gerade den Juden klarzumachen, die ja schon an Gott glauben, dass mit Jesus aber etwas Neues anbricht. Ein neues Königreich. Keines, wie sie es sich erwünscht haben. Ja, keine Befreiung von den Römern und ewig Leben mit Jesus, dem Messias. Nein, kein exklusiv jüdischer Glaube mehr. Sein Königreich ist offen. Offen für jeden Menschen. Jesus lädt jeden Menschen ein, Teil seines Königreichs zu sein. Er, der König, ist wieder in den Himmel aufgefahren, aber sein Reich wächst weiter. Er hinterlässt keine Tonscherben, er hinterlässt Nachfolger. Wir, die wir an Christus glauben, wir sind ja wie die Tonscherben dieses Reiches. Und über dieses Reich spricht Jesus. Und ich möchte euch einige Stellen davon vorlesen. In 5 Vers 3 steht: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In 5 Vers 10: Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In 11 Vers 11: Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. In Kapitel 13, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. 19, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Ebenfalls in 19, Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Im Königreich der Himmel haben Reiche keinen Platz. Die Kleinsten oder Geringsten sind dort die Größten. Dort herrscht wahre Gerechtigkeit. Dort herrscht Liebe und Geborgenheit. Dort herrscht der König Jesus. Und alle, die an den König Jesus glauben, stehen schon jetzt unter dem Einfluss des Königs. Das Wort Basileia lässt sich als Königreich, aber auch als Königsherrschaft übersetzen. Und ich finde es beruhigend zu wissen, dass wir, die wir an Jesus glauben, schon jetzt unter seiner Herrschaft stehen. Er ist unser König im Himmel. Bei ihm gibt es keinen Impfkurs, keinen Lobbyismus, kein heute so oder morgen wieder so. Er steht zu seinem Wort der Wahrheit und Befreiung. Wer an Jesus glaubt, dessen Leben verändert sich. Wer an ihn glaubt, stellt sich unter die Herrschaft des König Jesu. Wer an Christus glaubt, ist auch ein Zeuge seines Königreichs. Natürlich sind wir aber noch nicht die perfekten Bewohner dieses Reichs. Wir leben in einer Welt, dessen Fürst immer noch der Teufel ist. Und dem ist viel Macht gegeben. Und so passiert es immer wieder, dass wir dann denken, wir könnten unser eigener Herr sein. Wir könnten unsere eigenen Wege gehen. Aber wir haben einen König, der das weiß. Er, der König Jesus, verschließt sein Reich nicht, wenn mal was nicht so läuft bei uns, wie es sein soll. Egal, was wir gemacht haben, welche Sünde oder welchen Fehltritt wir hatten oder welchen wir noch tun werden in unserem Leben. Wir, die wir an Christus glauben, ja, wir dürfen uns immer wieder aufs Neue unter seine Herrschaft stellen. Das ist unser jetziger Zustand und zugleich aber auch unsere Hoffnung und unsere Zuversicht für die Zukunft. Solange, bis Jesus, unser König, dann wiederkommt und zwar genauso, wie er gegangen ist. Dann, und das ist doch die große Hoffnung, darauf warten wir doch, dann leben wir in Gemeinschaft mit ihm, unserem König, ohne Versuchung, ohne Teufel, ohne Sünde, im dann vollendeten Königreich der Himmel. Amen.